Willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theils.
Mein Name ist Tim Bindel und unser Thema ist heute zwischen Kompliment, Kritik und Korrektur, die Kunst des Feedbacks im Sport.
Erstes Feedback der Episode. Was ein toller Titel, Tim.
Ja, also den Titel habe ich ja erfunden, richtig. Du gibst mir ein Feedback,
oder? Nein, den Titel habe ich erfunden.
Also, okay. Ich dachte, wenn es um Komplimente und Feedback geht und du mich so angrinst, das kann nur ich gewesen sein. Von wem hast du? Hast du dir selbst gerade ein Feedback gegeben? Oder was? Da drauf?
So ziemlich, ja. Genau, ja.
Ich finde es auch gut. Viele Cars drin, ne? Hast du da ein bisschen gespielt? Oder?
Alliteration, ja, habe ich gelernt.
Jagst du ja auch mittlerweile durch KIs durch sowas wahrscheinlich, ne? Und prüfst mal, was die so drauf haben.
Das
oder?
Kann man sicherlich machen, ja. Auf jeden Fall.
Man erkennt das mittlerweile. Ich meine das mittlerweile zu erkennen, da jetzt nicht an dem Titel, aber an vielen Dingen und vor allem, was mich nervt, sind Bilder. Mhm. Und wenn ich durch die Stadt gehe und in der Gastro merke, es sind immer mehr so Schilder von diesen blöden Bildern, die KI da produziert hat. Ich fange an, es ein bisschen zu hassen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du noch Fan?
Hast du mir auch gefeedbackt übrigens, wenn wir das nochmal bemühen wollen, dass ich ein Titelbild einer Episode KI erzeugt habe und du, dass ich glaube, Zitat, langweilig fandest. Ja, habe ich aufgenommen.
Ich bin jetzt als Feedback, ne? Ja. Ich bin jetzt wieder auf der Seite der Menschen.
Ja, schön.
Ne? Immer mehr. Also das,
das ist kein KI-Titel übrigens.
Ja, sehr schön. Aber es ist ja trotzdem gelungen, dass es fast so klingt,
Christian.
Jetzt, echt? Weißt du, es geht nämlich dann so umgekehrt los, dass die Menschen versuchen, wie KIs zu klingen. Ne? Ja. Ähnlich wie bei PlayStation und FIFA zocken. Du weißt gar nicht mehr, wer ist da für wem die Vorlage beim Jubeln. Machen die Spieler die PlayStation nach oder die PlayStation die Spieler? Man, Mensch und Maschine verschmelzen.
Ich verstehe schon. Vielleicht kannst du mein Gehalt auf 22,49 im Monat für die Pro-Version Christian Theils.
Oh, die Pro-Version Christian Theils hat mir schon viel geholfen. Also ja, vielen Dank für den Vorschlag dieses Themas. Und man glaubt es kaum, wir sind schon wieder richtig gut im Geschäft. Also es ist unser vierter Podcast nach der Pause. Was hast du dir für das Podcast-Jahr 2026 vorgenommen, Christian?
Also ganz oben auf meiner Liste steht Kontinuität. Mhm. Ich glaube, es ist, wie ich das auch immer wertschätze, wenn Podcasts zu angekündigten Zeitpunkten rauskommen, dass wir dranbleiben, glaube ich. Und das wäre schön, weil hin und wieder waren wir ja mal in der Vergangenheit so, ja, unkonstant, kann man sich selbst, glaube ich, auch rückmelden, was so die Veröffentlichung anging. Da geht es mir jetzt nicht so um 2-3 Tage. Mhm. Aber das ist so ein großer Punkt, dass wir die vielen Themen, und wir haben ja einige schon in der Hinterhand, wo wir sagen, da können wir ein bisschen drüber labern, dass wir die kontinuierlich zur Mitte des Monats raushauen.
Überschätzen wir uns da selbst, wenn wir jetzt so regelmäßig wieder podcasten und jeweils immer wieder ein neues Thema machen? Irgendwann können wir doch nichts mehr, oder?
Also, wenn ich jedes Mal ein 5-Mark-Stück in ein kleines Sparschwein getan hätte, wo du das platziert hättest hier in dem Podcast, diesen Satz, dann...
Selbstkritisch, ne?
Ja, wären wir ganz schön reich.
Wie sieht es eigentlich aus mit Einladungen? Kommt nochmal jemand hier zu uns auf die Couch?
Ja.
Ja, machen wir wieder, oder? Die Eckbank.
Vielleicht, also da poste ich in der Tat nochmal ein Foto in einer Story, weil zwischen uns ist Platz.
Das wäre jetzt schön, genau. Das wäre jetzt echt schön, wenn da noch jemand sitzen würde. Also das würde ich mir zum Beispiel auch vornehmen für das Jahr nochmal, dass wir nochmal gezielt danach schauen, wer könnte das sein? Und vielleicht fällt ja den Hörerinnen oder Hörern da auch was ein. Wen würden Sie denn gerne mal hören? Wer soll denn für uns mal durch die Mangel gedreht werden?
Genau. 2026, Tim.
Ja.
Ich habe in der Presse gelesen, wir starten ins Supersportjahr.
Ehrlich? Und das ohne Olympische Spiele? Das kann für mich kein Supersportjahr sein.
Olympische Winterspiele haben
wir.
Ach
ja, richtig. Oh mein Gott.
Ja.
Jesus, ja.
Die haben wir ja tatsächlich. Ich sag mal, die Olympischen Spiele, die jeder meint, haben wir sicherlich nicht. Aber zum Beispiel haben wir auch, ich habe mal ein bisschen was rausgeschrieben hier, was dort geschrieben wurde. Wir haben die Handball-EM der Männer. Wir haben die Eishockey-WM der Männer. Wir haben die Basketball-WM der Frauen in Berlin, dieses Jahr in Deutschland. Mhm. Und was ich mir auch explizit nochmal rausgeschrieben habe, weil das ja jetzt so die mehr oder weniger großen, berühmten Mannschaftssportarten oder beziehungsweise Sportarten waren. Sagen dir die Finals was?
Ja, richtig, genau, die Finals. Das sind verschiedene Sportarten. Ich meine, Turnen ist vielleicht dabei und Schwimmen, die deutsche Meisterschaften ausrichten, ja. Und das aber nicht nur alleine an einem Ort, sondern gemeinsam, um mehr Zuspruch zu erzielen.
Genau, finde ich nämlich eigentlich eine schöne Sache. Das ist ein Multisport-Event, wenn man das so nennen möchte, bei dem die deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten zeitgleich meistens eben an einem Ort ausgetragen werden. Und ich habe mir mal rausgeschrieben, wo es dieses Jahr ist. Nämlich es ist also gestartet 2019 in Berlin, dann 2 Jahre später Rhein-Ruhr, 2022 wieder in Berlin, dann wieder Rhein-Ruhr, 23, 25 war es in Dresden und 26 vom 23. bis 26.07. in Hannover.
Okay. Mhm.
Und warum finde ich das spannend? Weil dort wirklich auch, ich sag jetzt mal, ich finde Randsportarten immer so ein bisschen, mag den Begriff gar nicht so, aber doch die kleineren Sportarten auch abgebildet werden und dann eben auch mit, ich glaube, ARD und ZDF übertragen das über ihre Streaming-Plattformen, doch auch gut Reichweite bekommen, also wie Sportklettern, Kanusport haben wir, Stand-Up-Paddling, 3x3-Basketball ist auch dabei und viele, viele mehr. Die das interessiert, können das gerne mal auschecken auf der Seite der Finals.
Guckst du denn Sport jetzt außerhalb von Basketball, dass du dann sagst, oh, da gucke ich mal meinen Fernseher an und schau mir mal schön die Vier-Schanzentournee an zum Beispiel. Habe ich früher als Kind gemacht, Vier-Schanzentournee war ich dabei.
Ich in der Tat auch.
Aber irgendwann hat es aufgehört. Ne?
Grüße gehen raus an meine Oma. Ja. Da lief nämlich immer die Vier-Schanzentournee.
Das ist auch eine schöne Zeit. Ne? So läuft dann so zwischen Weihnachten und den heiligen drei Königen oder sowas. Man hat nichts zu tun, hängt bei der Oma rum und guckt sich dieses Zeug an.
Ich kannte
an,
ne? die Namen damals. Ich kannte die Namen.
Ich kann meine auch noch.
Ich glaube, meine Zeit war Sven Hannawald.
Okay.
War so meine Zeit als Kind, Jugendlicher, glaube ich. Und ich kannte... Wenn du mir jetzt einige Namen sagen würdest, würden die wiederkommen.
Ja, ich kann dir nur die aus meiner Zeit nennen. Die hießen Dieter Thoma, Matti Nykänen und Achtung, Eddie the Eagle.
Ah ja.
Das war diese, ne? Ich weiß nicht, ob das die erste Zeit war, dass das überhaupt im Fernsehen eine Rolle spielte, aber das fand ich immer ein gutes Spektakel. Und ich habe auch mal mit Interesse verfolgt, wie da so Regeländerungen platziert wurden. Ne? Wind spielt da eine große Rolle und dann aber auch, das war ja noch ein Sport ähnlich wie beim Fosbury Flop, wo noch Technik verfeinert wurde. Und Bocklöff war der Erste, der mit dem V-Stil gesprungen ist. Jetzt springt ja keiner mehr mit parallelen Skis. Aber Christian, zu meiner Zeit im 17. Jahrhundert wurde dann noch mit parallelen Bretterskiern den Abhang hinterm Haus im Allgäu runtergesprungen.
Mhm. Kam dann auch irgendwann der Telemark eigentlich? Gab es den schon immer?
Gab es den schon.
Ja, okay. Ja.
Also wäre es interessant, wenn noch ältere Menschen hier mal zuhören würden und mit uns diskutieren oder eben noch jüngere.
Ja, da ist man bestimmt ohne Ski gesprungen.
Genau. Wie sieht das denn aktuell aus? Ne? Der Vierschanzentournee ist in Slowenien, ich habe den Namen vergessen. Hätte fast auch alle Springen gewonnen, meine ich. Und irgendwann sind aber auch die Japaner stark geworden. Ja. Das war in meiner Kindheit nämlich eben noch nicht so.
Ich meine, bei mir waren die Polen auch noch gut am Start.
Ja, ja.
Und gab es nicht letztes Jahr einen Skandal bezüglich der Anzüge?
Anzüge, auf jeden Fall. Ja, ja, klar.
Weil irgendein Material verbaut wurde, was irgendwie nicht in Ordnung war.
Ja.
Aber das war jetzt gerade gefährliches Halbwissen. Da bin ich nur da bin ich nur über einen Artikel gestolpert. Irgendwas war wieder mit den Anzügen los.
Magersucht spielt auch eine Rolle, tatsächlich. Es ist gut leicht zu sein, ist ein Problem bei dem Sport. Christian, ich merke gerade, also uns werden nie die Themen ausgehen. Es wird immer voller Qualität sein. Wir könnten eine Folge über Skispringen machen und es wäre kein Problem.
Ja, absolut. Ja. Mit Blick auf die Uhr, Tim, wir jingeln uns mal in die News rein und gucken, ob wir etwas Neues präsentieren können. Tim, du als Modellathlet, sind bei dir in deinem Gym schon die sogenannten Neujahrsvorsatz-Trainierenden angekommen?
Ja, sind sie. Ich flitze in 3 verschiedenen Gyms rum und je günstiger es ist, umso mehr sind da auch zu entdecken. Ich habe auch etwas höherpreisiges, da ist es mir nicht so aufgefallen.
Mhm. Jedes Jahr wird man von irgendwelchen Leuten gefragt, was sind denn deine Neujahrsvorsätze? Und ich bin da irgendwie, vielleicht habe ich nicht so romantische Gedanken an so einen Jahreswechsel, der sich wenig Neujahrsvorsätze nimmt, kaum welche, keine. Aber ich glaube, wenn man das jetzt wirklich so nimmt, so diese, jetzt fange ich an mit Sport, jetzt höre ich auf zu rauchen, vielleicht ist das psychologisch wirklich keine schlechte Alternative, um sich so ein Due-Date zu setzen, wo irgendwie
total,
der Lebensstil verändert wird.
Nicht umsonst gibt es ja den Dry January, der ja immer populärer wird, ne? Wirklich deutlich um sich greift.
Ich hatte fast einen Dry 2025.
Ah, okay.
Mein Alkoholkonsum ganz auf minimalste
soll gut sein. Ne?
Konsumiert.
Die sagen ja jetzt, also jeder Schluck Alkohol ist einer zu viel.
Ja.
Und dann zitiere ich auch nochmal, Alkohol ist ein... Was sagen Sie immer? Sie sagen, es ist ein Zellgift.
Ah ja, hätte jetzt Nervengift gesagt.
Genau. Alkohol ist ein Zellgift. Also das zu reduzieren und ganz mit aufzuhören. Wir von One and a Half Sportsmen empfehlen es.
Ja, also ich kann das, tut natürlich bestimmt hier in der Mainzer Weinregion.
Da wollte ich drauf hinaus.
Ja. Es ist nicht einfach, das hier zu verkaufen, muss aber gleichzeitig auch hier öffentlich platzieren und da stehe ich auch selbstbewusst über jedes müde Lächeln, was mir der eine oder andere vielleicht jetzt durch die digitale Welt zurückschickt. Teilweise schmecken alkoholfreie Alternativen von beispielsweise Gin oder auch Sekt oder auch Wein mittlerweile gut.
Ja, ich glaube, das Thema hat man schon ein, zwei Mal. Also bei alkoholischen Getränken geht es mir, wie bei den meisten Menschen wahrscheinlich auch darum, man muss es auch merken.
Wird das so in der Argumentation immer verpackt? Weil das kann ich ja verstehen.
Es verpasst eher in der Argumentation. So, ich glaube, da machen sich viele Menschen was vor. Oh, das schmeckt aber gut. Mhm. Mit dem Wein ist es tatsächlich schwierig, an den Geschmack ranzukommen. Und wenn du in der Gesellschaft bist von Menschen, die Wein trinken und du trinkst keinen, ist es sicher gut, mal so einen alkoholfreien Wein zu haben. Aber warum soll ich mir, wenn ich alleine unterwegs bin und will ein schönes Bierchen trinken, irgendwelches alkoholfreies nehmen? Also ich glaube, das wird ein bisschen wird unten fallen gelassen. Der Rausch ist für viele Menschen ist was Schönes, ne? Und wir leben ja auch wirklich in einer beschissenen Welt, wo man es absolut verstehen kann, dass man sich mal ein bisschen ausschalten will daraus. Auch der Sport kann so eine Möglichkeit sein, er ist in den meisten Fällen ein bisschen gesünder als Alkohol. Also da kommt eine Diskussion ein bisschen zu kurz. Außer Frage ist es extrem gefährlich, sich dem hinzugeben und das als Entspannungs- oder Berauschungsmethode zu wählen.
Um ehrlich zu sein, möchte ich gerne, weil du eben auch schon über Episoden gesprochen hast, ich fände es wirklich spannend, mal eine Episode über Alkohol, Sport, etablierte Rituale auch im Sportstudium zu sprechen, die, und da blicke ich auch auf meine Zeit zurück, während ich studiert habe, sicherlich häufig auf Partys oder auf anderen, ich sag mal, sportstudentischen Veranstaltungen sich wesentlich um das Thema Alkohol gedreht haben.
Können wir gerne machen. Ich bin völlig konditioniert auf Weizenbier. Wegen meiner Sportsozialisation, sowohl im Sportverein als auch im Hockeyverein, als auch später mit Kumpels Fußball spielen. Es ging immer sehr stark um das Weizenbier. Das ist falsch gesagt. Also das Weizenbier danach gehörte dazu. Und das hat sich tatsächlich aneinander gekoppelt. Ne? Das ist also ein auslösender Reiz. Und das kann ich immer noch erzeugen, dieses Wohlgefühl des Sports mit Kumpels und so weiter, wenn ich ein Weizenbier trinke. Und das ist, glaube ich, genau das Problem.
Ne? Und spannende Geschichte. Ja. Und in Verbindung zur letzten Episode, wo wir über Hospitationen gesprochen haben. Ich bin ja auch häufig mit Studierenden in Gesundheitssettings, in Regenerationskursen, Rehabilitationskursen von älteren Menschen, 60 plus. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann kommt genau diese Äußerungen werden häufig genannt, dass der Kurs so als Mittel zum Zweck ist, um danach gemeinsam zum Italiener zu gehen, beisammen zu sein und eben eine gute Zeit zu haben. Also da ist Sport schon eine Art von Lückenfüller zwischen ich fahre von zu Hause weg, tu mir vielleicht was Gutes, meinem Körper was Gutes, aber hab dann diese soziale Gemeinschaft eben im Anschluss.
Ja, und so neue Wellbeing und Fitness-Szenen, die kommen auch ohne das aus, meine ich, zu bemerken. Ne? Dass man also kommt und geht, macht Sport zusammen, aber es fadet dann nicht so unendlich aus in diese rauschhafte Vergemeinschaftung.
Mhm. Sehr schönes Buch.
Ja.
Hast du gerade gedroppt?
Zitiert.
Ja, hast du zitiert. Ja. Wobei, ich habe das ja auch in meiner Diss beschrieben, wenn wir das so als Abschluss von The News so ein bisschen nehmen wollen, diese vermeintlichen Individualsportler, wenn wir sie im Fitnessstudio sehen, entwickeln sich ja gerade jetzt, wenn wir sehen, Thema Hyrox, wo es viele Partner-Workout gibt oder wo zusammen was passieren soll und wo eine Gemeinschaft abgebildet werden soll, ist eine spannende Sache und das würde ich auch gerne mal untersuchen, ob hier doch der Trend hin zu mehr Gemeinschaft, zu mehr Gruppengefüge im Fitnesssport passiert.
Ja, spannend. Und es ist ja auch totale Verschwendung von Fitness, wenn man danach 2 Weizenbier trinkt. Das macht man einfach nicht, weil man weiß genau, hey, das sind die Kalorien, das ist der Trainingseffekt. Das ist ja mittlerweile bei solchen Sportarten was anderes, als wenn man da ein bisschen kickt. Und dann, ne, man macht es ja nicht. Man macht ja den Fitnesssport, um auch was Erfolge zu erzielen. Da ist Alkohol leider auch sehr kontraproduktiv. Das weiß man ja mittlerweile auch ziemlich gut.
Tja.
Und jetzt, was machen wir denn mit der Klarheit und Nüchternheit? Da muss ja auch was draus kommen. Also man kann sagen, okay, ich gebe das alles auf, ich bin nicht mehr faul, ich feiere nicht mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr. Was macht man mit der Klarheit?
Und das ist die gute Frage, die man mit Blick auf ein potenziell hedonistisches Leben sich natürlich beantworten
was
muss.
Da bin
lohnt
ich mal gespannt.
Sich dann das Leben noch? Das ist die Frage, die sich natürlich bestimmt viele Leute auch stellen, die sagen, ne, dann ist auch egal, ich muss ja ein bisschen Lust verspüren.
Klarheit setzt unter Druck, finde ich. Also mich setzt Klarheit unter Druck, was produzieren zu müssen in der Gesellschaft. Das,
bist du klar
merke ich
während
immer mehr.
Dieser Aufnahme hier,
Tim? Ja, ja.
Genau. Wir sitzen brutal unter Druck vor dem Mikrofon.
Ja, ich will ja keinen Spaß haben, so, ne? Sondern ich will ja was Sinnvolles tun. Mit dir jetzt.
Schön.
Ja. Mal sehen, ob es gelingt.
Dann
sonst
gehen wir rein.
Öffnen wir das nächste Mal
aber ein
Fläschchen Wein.
Und wir gucken mal, was an Feedback zurückkommt. Zwischen Kompliment, Kritik und Korrektur, die Kunst des Feedbacks im Sport. Tim, wollen wir erstmal am Anfang für uns alle erstmal eine kurze Begriffsfixierung machen, wenn wir über Feedback sprechen heute hier. Was meinen wir genau damit? Wenn du das jetzt definieren müsstest in der Klausur, wie würdest du das nach draußen schicken?
Ich habe ganz bewusst bei dem Punkt nirgendwo nachgeschaut, sondern arbeite nur mit dem, was ich selbst auch in Fortbildungen mache, habe also nicht nochmal explizit nachgeschaut, weil du das bestimmt gemacht hast. Ich habe mir aus meinem Wissen heraus mal was Kurzes zusammengelegt und sage, Feedback ist ein Beziehungsinstrument, das Informationen darüber gibt, wie das jeweilige Handeln aufgefasst wird.
Schön. Hätte man fast denken können, dass das irgendwo rausgeschrieben worden wäre. Ja, ich habe es einfacher verpackt, aber in der Tat auch. Und es deckt sich eigentlich mit den Dingen, die du gerade jetzt hier präsentiert hast. Es geht grundsätzlich um eine Art von Rückmeldung, wäre vielleicht ein deutsches zu verstehendes Wort, über Verhalten, Leistung oder Wirkung einer Person oder eines Gegenstandes, einer Umgebung, die zwischen 2 Parteien ausgetauscht werden.
Ja, warum ist das notwendig? Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und bin gestolpert über so mal ganz bekannte Identitätstheorien von Mead, wo es um das I und das Me geht. Das kann man gar nicht so gut ins Deutsche übersetzen. Jedenfalls ist es ja die Krux, dass meine Idee von mir selbst, mein Konzept von mir selbst, wer ich bin, was ich denke, wer ich bin, nicht unbedingt das ist, was bei dem anderen da ankommt. Also dein Tim Bindel ist ein anderer als mein Tim Bindel sozusagen. Und Feedback kann dazu dienen, hier eine gewisse, ja nicht eine Deckung zu kriegen, aber zumindest schauen, ob das I, das Ich und das aufgefasste Ich, das Me, wie die zueinander stehen.
Super Punkt direkt zum Start. Es gibt dir sozusagen eine Einordnung von deiner Person, wenn wir das so sagen wollen, von mir jetzt, von einer anderen Person. Ich ordne dich in unsere Gesellschaft ein. Ich gebe dir praktisch Halt, wo du dich mit deinem Verhalten, wo du dich mit deiner Person gerade in unserem Gesellschaftsgefüge aus meiner Perspektive befindest. Gib dir sozusagen einen Reflexionsanlass.
Gab es das schon mal bei dir im Leben sowas nicht Passendes, wo du dachtest, hey, eigentlich dachte ich, dass ich so und so bin und jetzt kriege ich gespiegelt, dass es ganz anders ist anders ist?
Ich bin natürlich durch meine Schiedsrichtertätigkeit ziemlich Feedback geprägt. Wir werden jedes Wochenende, jede Woche bewertet und gefeedbackt. Und so lernt man über Jahre ziemlich ausgewählt mit Feedback umzugehen, was teilweise natürlich, das passiert, überhaupt nicht deckungsgleich mit der eigenen Wahrnehmung passiert. Und da gibt es so Werkzeuge, die man sich über die Zeit aneignet, wie zum Beispiel nicht emotional direkt auf ein Feedback zu reagieren. Also wenn ich dich jetzt hier angreife oder wenn Personen manchmal kritisiert werden. Wir haben ja bestätigendes Feedback, wo ich vielleicht ein Verhalten, eine Tätigkeit von dir oder auch eine Persönlichkeitseigenschaft bestätigen würde, wo ich sage, das finde ich aus diesen und diesen Gründen gut, positiv. Aber dann haben wir auch kritisierendes Feedback. Können wir vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen auf die Sachen eingehen. Was ist kritisierend, was ist konstruktiv? Da gibt's wirklich semantisch wichtige Unterschiede. Und wenn das so gar nicht zu der eigenen Wahrnehmung passt, ist das für viele Leute und auch damals für mich hochgradig emotionalisierend.
Ja, ist, glaube ich, für Kinder auch besonders interessant, weil wenn man in der Entwicklung ist, haben Kinder eine sehr, sehr egozentrische Sichtweise, die sich ja erst im Erwachsenenalter hin entwickelt. Manche legen das nie ab und scheren sich auch nicht richtig darum, wie kommt das eigentlich an, was ich mache, und haben ein bestimmtes Bild von sich. Man kann das vielleicht auch bei narzisstischen Persönlichkeiten auch bei Erwachsenen sehen, ja, die im Grunde so diese Beziehung gar nicht eingehen können, die gar nicht lernen, dass man immer nur jemand ist, der in Beziehung zu anderen existiert. So, ne? Und dass, wenn man dann Kindern also ein Feedback gibt und sagt, ey, du bist vielleicht ein blödes Beispiel, laut, weiß ich nicht, ich bin doch überhaupt nicht laut, ne? Also gar keinen Einblick haben, so in diese, ist ja auch nicht richtig objektiv, aber in die andere Sichtweise. Und das muss sich ja im Entwicklungsverlauf ja irgendwie zusammenführen lassen, ne? Dass mein Konzept von mir so ungefähr das ist, was auch draußen ankommt. Also wenn ich mich selbst als höflich erachte beispielsweise, dann müsste auch von außen wieder gespiegelt werden können, ja, okay, das passt schon, du bist, würde ich sagen, ein höflicher Mensch. So, ne?
Und das ist ja, weil wir es auch im Titel stehen haben, ein sehr spannender Punkt bei Feedback, weil wir, ich habe extra diese drei Begriffe nochmal aufgegriffen, weil sie doch klare Linien ziehen. Mhm. Kompliment, Kritik und Korrektur. Ein Kompliment beispielsweise, du bist höflich. Wenn ich das jetzt sagen würde, Tim, du bist höflich. Das lässt auf deiner Seite, also erstmal ist das für unsere, man könnte sagen, ein Kompliment stärkt die Beziehung, es ist positiv bestätigend für dich, du fühlst dich von mir wertgeschätzt. Aber was ich genau an dir jetzt gerade höflich finde, lasse ich völlig im Interpretationsspielraum von dir. Mhm. Das heißt, für mich, wenn ich auch mit Studis über Feedback-Kulturen spreche, müsste zwangsläufig die Rückfrage von dir kommen, wenn ich sie nicht liefere. Mhm. Das ist schön, freue ich mich über das Feedback. Aber kannst du mir nochmal klar machen, was genau fandest du an meinem Verhalten jetzt höflich? Mhm.
Also wir bewegen uns im Bereich der Kommunikation, was das angeht. Wir bewegen uns auch im Bereich des Sozialen. Das heißt, es kann in Gruppen ein Feedback geben. Ne? Wir geben ja auch in der Demokratie Feedback durch Wahlverhalten. Das ist vielleicht eine sehr simple Art, ne? Feedback zu geben. Es spielt in Liebesbeziehungen und Freundschaften eine große Rolle. Also früher gab es die auf 1Live den Domian, die Sendung, sondern der ersten Radio-Talks, und der hat dann immer gesagt, reden Sie miteinander. Ne? Also jedes Problem ließ sich irgendwie dadurch lösen, dass man redet, und zu diesem Reden gehört auch darüber, dass der andere weiß, was verletzt mich an deinem Verhalten beispielsweise. Und das sind ja auch, es ist das Feedback so. Und ne, bei Beziehungen ist wichtig, dass man sich auch früh Feedback eben gibt. Ne? Wie kommt das bei mir an? Dann jemand, der vielleicht denkt, ey, du bist vielleicht empfindlich und ich halte mehr aus. Das ist so ein Thema, wo dann die empfindliche Person vielleicht sagt, erklären kann, auch das hast du ja eben angesprochen, ne, was er meint damit, dass er vielleicht manche Dinge nicht so gut verpacken kann wie jemand anderes zum Beispiel. Ne? Also das ist total wichtig, Feedback, um auch ja, Gruppenbeziehungen auch am Laufen zu halten.
Absolut. Ja. Und auch für den Einzelnen jeder Gruppe, ist es brutal wichtig, und ich merke das auch in meinem Arbeitsalltag, und ich denke, in der Position, wo du bist, ist das nicht viel anders, dass es ein unglaublich wichtiges Persönlichkeitsmerkmal, eine Eigenschaft ist, mit Feedback adäquat umgehen zu können. Und wenn wir den Bereich des Sports so schon mal leicht touchieren wollen, dann gehen wir natürlich auch auf die Schule ein und können klar machen, dass Sport eine völlig andere Feedback-Kultur innehat als zum Beispiel Mathematik. Im Sport ist Feedback, wenn wir jetzt konkret über Bewegungen beispielsweise sprechen, allgegenwärtig. Jeder kann beobachten, jeder kann bewerten, jeder kann kommentieren. In Mathe kann ich mich einem Feedback von anderen, einer Rückmeldung von anderen, auch, würde ich sagen, eher mal wegducken, weil ich mich jetzt nicht beteilige und keiner genau meine eigentlichen Fähigkeiten zu bewerten weiß. Also Sport bietet eine hochemotionale Mischung, weil die Fehler oder Korrekturen, die mit Feedback verbunden werden, wenn wir wirklich im Sportunterricht, wo wir uns natürlich viel über motorisches Lernen, wo wir uns viel mit motorischem Lernen beschäftigen, werden diese Feedback-Kulturen, die auf den eigenen Körper produziert werden, natürlich hochgradig persönlich, was für die einzelnen Kinder sehr schwierig ist, auch emotional zu verarbeiten.
Ja, interessanter Punkt. Und ist deswegen so wichtig, weil der Begriff ist allgegenwärtig. Ich glaube, das würde auch jede Lehrkraft, jeder, der mit dem Sport zu tun hat, abnicken. Ne, das ist wichtig. Aber mit dem Begriff ist was passiert, was mit anderen Begriffen auch schon passiert ist. Beispielsweise mit dem Begriff Stress, mit dem Begriff Bildung. Die werden so häufig verwendet und kommen aus dem wissenschaftlichen Diskurs in die Alltagssprache rein. Und dann weichen die auf sozusagen. Also auf der einen Seite sind wir eine sehr, sehr feedbackstarke Kultur geworden, finde ich. Also ich muss dem Uber-Fahrer Sterne geben. Ich muss auf Sunnyfair einen grünen oder einen gelben oder einen roten Knopf drücken. Überall wird Feedback verlangt, auch bei Workshops muss ich Smiley-Gesichter ankreuzen etc. Andererseits glaube ich aber, dass eine gewisse Kritikarmut entstanden ist, denn die Uber-Fahrer haben alle 4,8, 4,9, auf Booking.com ist so eine Anlage, die 9,0 hat, auch nicht mehr das, was ich wählen würde. Also wir nicken da sehr, sehr viel ab und das ist so ein Thema, das triggert mich gerade, dass wir glaube ich sehr, sehr viel erdulden, dass wir weicher geworden sind mit Feedback und dass wir viel eher sagen müssten, und das würden sicher auch einige Erziehungsratgeber so herkriegen, auch bei Kindern sagen, also mehr Kritik auch im Feedback äußern müssen. Jetzt unabhängig, also es geht jetzt nicht so sehr auf motorische Bewegung, erstmal allgemein, weil das ist nochmal was anderes.
Würde ich absolut unterstreichen. Ich würde das auch mal aus meiner sehr, natürlich sehr subjektiven Perspektive hier an der Universität, und das ist kein Vorwurf an einzelne Personen oder Studierenden, das ist eine Beobachtung, die ich gerade im System habe, dass die Notenskala, wenn, ich überspitze jetzt für den Effekt, aber man kann sicherlich verstehen, was ich meine, wenn keine Eins mehr vor dem Komma steht, dann geht teilweise die Welt unter. Ja, sehr polemisch jetzt ausgedrückt, aber das wird dann doch teilweise als Rückmeldung verstanden, die eine eigentlich immer noch wirklich gute Leistung, die erbracht wurde, doch mit sehr falschen negativen Vorzeichen versieht. Und da würde ich so ein bisschen zwei Begriffe noch reinbringen, weil du hast auch gerade schon gesagt, Kritik, ich würde drei Begriffe aufzeichnen, Kritik, konstruktives und negatives Feedback. Und das sind zwei wichtige Punkte, wenn man negatives Feedback und konstruktives Feedback gegenüberstellt. Wenn man sich aus der Kommunikationswissenschaft oder auch bezüglich Feedback informiert, dann ist negatives Feedback grundsätzlich das, was man so in der Feld-, Wald- und Wiesensprache ja häufiger mal hört, so, ha, die Kinder, die müssen mehr auch mal mit negativem Feedback klarkommen. Und da, finde ich, sind wir aber nur den halben Weg auf einer Strecke, weil negatives Feedback sagt, also zumindest so, wie wir negatives Feedback verstehen, sehr häufig Fokus auf Fehler, Defizite und Probleme. Wo ich mir aber wünschen würde, das können wir machen, aber wir müssen dem Gegenüber, genau wie ich, wenn ich dich jetzt kritisieren würde, müssen wir einen Weg aufzeigen, und dann wird es eben zum konstruktiven Feedback, müssen wir einen Weg aufzeigen, was denn abzustellen ist. Beispielsweise, wenn ich gesagt kriege, ich mache ja mal den Schiedsrichterbeispiel wieder, Christian, deine Außenwirkung war heute echt schlecht. Deine Präsenz war irgendwie schlecht. So. Schon mal vor Jahren sicherlich gesagt gekriegt. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, das ist vielleicht dann so, aber dann muss man mir Tools an die Hand geben. Hier, stell dich gerade hin, Brust raus, ja, Körperspannung war nicht angebracht. Irgendwie sowas. Also ich kann negatives Feedback nur anwenden, wenn mein Gegenüber weiß, welche Werkzeuge er braucht, um ist das nächste Mal besser zu machen.
Okay, das heißt, das halten wir mal fest, halte ich auch für wichtig. Wir können ja mal ein bisschen, wir gehen mal in den Sport rein, würde ich vorschlagen. Und vielleicht gehen wir mal erstmal beim Leistungssport, Gesundheitssport auch rein, wo wir noch nicht so mit Kindern und im Erziehungskontext zu tun haben. Und da ist es ja recht simpel, sondern es geht bei dem Feedback darum, Training zu steuern. Es geht darum, eine Motivation zu erzeugen. Es geht vielleicht auch eine Präventionsleistung. Das heißt, ich muss wissen, woran ich bin als Sportlerin auf dem Gesundheits- oder auf dem Leistungssportweg, um dann entsprechend mein Verhalten so einzustellen, dass ich die Ziele verfolge. Und dafür brauche ich Feedback. Und dann ist es natürlich sehr wesentlich, das, was du gesagt hast, würde ich auch gerne für die HörerInnen festhalten. Das Feedback muss so gestaltet sein, dass erkennbar wird, was muss ich denn tun, um dem Ideal in dem Falle dann auch näher zu kommen. Ne?
Weil du gerade, darf ich kurz einhaken, weil du gerade andere Settings auch angesprochen hast, und ich glaube, das passt ganz gut, dass wir hier mal drüber sprechen. Feedback im Training versus schulischer Sportunterricht. Und das ist ein ganz heikles und spannendes Thema. Mhm. Darf das Training, der Vereinssport, darf der härter sein? Als Frage formuliert. Darf der mehr kritisieren? Darf der mehr negatives Feedback ausnutzen?
Würde ich so nicht sagen. Ich würde eher den Unterschied festmachen in der Ebene, auf der das Feedback relevant ist. Ne? Also wenn der Vereinssport ist vor allem mit dem motorischen Handeln zu tun hat und vielleicht sogar auch mit Erwachsenen, wo jetzt Soziales auch nicht mehr so eine Rolle spielt, dann geht es nicht darum, weich zu sein oder was zu verschleiern. Und auch im Sportunterricht geht es nicht darum, etwas außen vorzulassen, wenn es um motorisches Lernen geht. Dann ist, würde ich sagen, gibt es da keinen. Dann sind höchstens die Dimensionen anders oder ist die Messlatte niedriger oder es gibt halt im Sportunterricht noch viele andere Zieldimensionen. So, das würde ich so nicht sagen.
Ich würde mich da anschließen ja. Und genau nochmal den Punkt kurz aufgreifen, dass man grundsätzlich davon ausgehen kann, wenn man Kinder, Jugendliche hat, die schon länger im Verein sind, länger im Training sind, dass die ein größeres Potpourri an Werkzeugen haben, um potenzielle Rückmeldungen zu verarbeiten, weil sie wissen, ja stimmt, da hat die Trainerin, da hat der Trainer recht, ich habe das Werkzeug, um es nächstes Mal besser zu machen. Und ich glaube, da ist der krasse Unterschied zum Sportunterricht, dass wir eine so heterogene Schülerinnenschaft haben, dass wir krass in der pädagogischen Verantwortung sind, den Weg, die Alternative, das konstruktive Feedback zu nutzen, um den Weg für eine Verbesserung zu zeigen.
Ich mache immer ganz gerne so ein sehr simples Modell auf und gehe jetzt gar nicht von der Gruppe aus, sondern ich gehe von einer 1-zu-1-Situation aus. Ne? Jemand betreut jemand anderen, der ein bestimmtes Ziel hat. Ja? Und das Ziel ist vielleicht im Leistungs- und Gesundheitssport sehr simpler jetzt als ein Bildungsziel ist, würde ich behaupten. Und trotzdem gilt bei beiden Situationen, in allen Situationen erstmal eine Unterscheidung, die wir, finde ich, treffen sollten. Und zwar, Feedback muss nicht immer von einer externen Person sein, sondern es kann auch ein intrinsisches Feedback geben über meine Achtsamkeit, über meine eigene Wahrnehmung. Also ne, ich merke ja selber irgendwie, dass irgendwas nicht klappt, wenn ich die Latte bei 1,40 reiße und weiß, dass ich eigentlich mehr kann. Also irgendwas stimmt da mit dem Anlauf und so weiter nicht. Da kriege ich ja Feedback schon. Mhm. Und in beiden Settings spielt es natürlich eine Rolle, Schule und bei Athletinnen und Athleten auch, das auch zu trainieren, dass man also auch sich selbst Feedbacks geben kann, also seinen Sport achtsam ausführt. Gesundheit noch viel mehr. Ich habe gerade eine Arbeit betreut, wo klar wird, das geht nur partizipativ. Also vor allem müssen die PatientInnen lernen, selbst zu lesen, was tut gut, ne, und was hilft.
Total spannender Punkt, diese Selbstfokussierung. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch in meinem Sport, nach jedem Spiel gibt es sogenannte Self-Evaluations, also Selbstevaluationen. Und die gibt es auch in anderen beruflichen Kontexten. Da gibt es zum Beispiel auch Vorlagen für uns als Dozierende. Ganz spannend. Super spannend, wenn man sich selbst mal hinsetzt raus aus dem Alltagstrott, sage ich jetzt mal, und selbst sich so ein paar Fragen beantwortet, was habe ich heute eigentlich gut gemacht? Oder was würde ich das nächstes Mal anders machen? Und sich wirklich auch nach, vielleicht geht das jetzt auch an die jungen Kolleginnen oder auch die älteren Kolleginnen, völlig egal, und sich selbst mal einen Schritt entfernt von der eigenen Lehre, so als klassisches Beispiel, und sich mal fragt, wenn ich da jetzt drin gesessen hätte, was hätte ich denn jetzt gerade anders gemacht? Mm. Oder warum war ich heute stark? Warum fand ich das gut, was ich gemacht habe? Diese Fragen, die beantworten wir uns, glaube ich, zu selten selbst.
Ja, das stimmt. Wir verlassen uns zu viel auch, gibt es in der Uni auch Evaluationsbögen, ne? Wenn man das macht, nachschaut, wie kam das an? Da bin ich immer ganz zufrieden. Trotzdem hätte ich was auszusetzen, dann hakt man das irgendwie ab an dem Punkt. Aber die Message ist, glaube ich, klar, auch für Lehrkräfte, die das hören, oder Studierende, Referendarinnen. Es geht bei dem Austausch mit Kindern und Jugendlichen darum, auch zu vermitteln, wie kriegt man das selber hin. Also das halte ich immer für sehr wichtig. Und da gehört Feedback auch dazu. Und der Sport, sagt man ja auch, ist ja etwas, was einem sehr früh direktes Feedback bringt, ne? Sowohl motorisch als auch sozial. Also ich kriege das sofort raus, wenn ich den Ball nicht mehr abgespielt bekomme oder wie auch immer. Oder ob ich bei einer Gruppe ausgeschlossen werde beim Sport oder ob ich was nicht schaffe, nicht durchhalte, nicht mehr hingehen will. Also der Sport ist ja voller Feedbacks eigentlich. Ne?
Absolut. Und auch wir hier an der Uni, und ich hatte in der Vergangenheit schon häufiger auch Kurse hier, wo wir Lehrproben in einem sportunterrichtlichen Setting simuliert haben. Und da sage ich ganz offensiv hier einen Punkt, den ich zu Beginn jeder solcher Veranstaltungsreihen klar mache. Wenn eine solche Veranstaltung nicht mit einer Note am Ende abgeschlossen wird. Also beispielsweise mit einer aktiven Teilnahme und es wird nicht in einer Note fixiert. Warum sage ich das vorne ab? Weil ich kann natürlich die kollegiale Gemeinschaft von Studierenden absolut verstehen, dass man, wenn man eine Lehrprobe als Teilnehmer erfahren hat und im Anschluss reflektieren, evaluieren soll und mein Kumpel, der wird jetzt hier bewertet für, der kriegt eine Note, dann kann ich das absolut verstehen, dass ich den jetzt nicht in die Pfanne haue. So, wenn das aber nicht der Fall ist, wenn das ein Format ist, wo wirklich eine aktive Teilnahme, wo keine negativen Folgen für die Personen passieren, dann halte ich immer einen Impulsvortrag am Anfang, dass mir ganz wichtig ist, dass wir ehrlich und offen, konstruktiv kritisierend uns gegenseitig feedbacken. Und das gelingt selten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das gelingt ganz selten, weil ich glaube, es wird teilweise verlernt, mit diesen Situationen adäquat umzugehen, Feedback auch mal aufzunehmen, weil was ich dann häufig auch erfahre ist, dann wird gegenargumentiert. Ich kann auch einfach konstruktives Feedback mal aufnehmen und sagen, oh, vielen Dank für den Input, denke ich drüber nach, kann ich gerade nicht verarbeiten, aber nehme ich gern mit.
Ja, auch das ist, glaube ich, etwas, was in vielen Teilen der Gesellschaft, sowohl im Elternhaus als auch in der Schule, eventuell nicht ausreichend trainiert wird, wo es auch in unserer Gesellschaft später nicht mehr so große Konsequenzen auch gibt. Du hast die Noten, ne? du kommst durch, irgendwie, es funktioniert, du kriegst deinen Job, so, ne? Und du hast ja große Erleichterungen, auch technischer Art, auch mit Computer und KI, du hast ja viel Unterstützung, sodass du das, sag mal, vor 50 oder 100 Jahren hast du wahrscheinlich früher gemerkt, dass du nicht mitkommst irgendwo, irgendwie. Das hat sich verändert und ich glaube, dass auch eine Generation heranwächst und aktuell heranwächst, die sehr stark auch von der Elternschaft auch behütet wird. Das ist erkennbar. Und dass man dann auch eben Feedback oder Veränderungen auch immer erstmal als etwas annimmt, was denkt so, ey, habe ich was falsch gemacht? So, ne? Wieso kann ich nicht einfach so sein, wie ich will und alle tragen mir alles hinterher? Wieso geht das nicht? Ne? Das ist jetzt sehr verallgemeinernd, aber es ist etwas, was erziehungswissenschaftlich durchaus diskutiert wird, dass Kinder und Jugendliche auch diese Feedback-Fähigkeit auch erlernen müssen. Und im Studium sind wir da wahrscheinlich recht spät dran dann schon.
Ich möchte jetzt auch nicht die Büchse der Pandora der Systemkritik öffnen, aber was mir teilweise auch leid tut, bin ich ganz ehrlich, weil ich sehr auf Feedback, Rückmeldung und potenzielle Veränderungen setze, ist, und ich tippe Tim, dir wird es nicht anders gehen, wenn wir teilweise schriftliche Arbeiten bewerten, wenn wir Leistungen bewerten, wenn wir Klausuren bewerten, dann geben wir die irgendwann in so ein Feld ein als Note. Und in diesem Korridor zwischen dem, ich gebe die Note ein und bei meinem Gegenüber kommt die Bewertung an, gehen so viele Informationen verloren, die eigentlich, wenn es die Zeit hergeben würde, so wichtig wäre für den Empfänger. Ja, ja. Warum denn eine 2? Warum denn eine 3? Und das ist wirklich etwas, wo ich auch wirklich ganz den Betreuungsschlüssel verteidigen würde, dass es nicht noch größere Gruppen geben darf, weil ansonsten kommen wir mit dem individuellen Feedback ja gar nicht mehr hinterher.
Ja, du hast es bei Gutachten ja noch, bist du herausgefordert, das noch zu verbalisieren, ne? Wo kommt die Note her? Das ist ja immerhin was, aber im Gespräch müsste es natürlich viel, viel deutlicher werden. Mir fällt gerade auf, dass ich in meiner Argumentation auch unwahrscheinlich boomerartig klinge, euch also so negativ. Natürlich gibt es auch tolle Sachen, die Kinder und Jugendliche mitbringen, auch im Sport. Und Feedback heißt natürlich auch das, auch, ne, wie heißt es im Titel, es ist ja nicht nur Kritik, sondern es ist ja auch Kompliment da drin. Und das geht vielleicht auch manchen Dozenten und manchen Erwachsenen ab. Also lobt doch die Leute für das, was sie gut machen. Das gehört natürlich auch zum Feedback dazu. Eine Sache noch, ich habe Feedback in der 5. Klasse gelernt, im Deutschunterricht bei Frau Baumgart. Grüße gehen raus, wie wir so schön sagen. Das ist aber schon lange her. Ich hoffe, sie ist noch aktiv. Da hieß es immer bei Deutschaufsätzen, die jemand vorgelesen hat, wir mussten dann immer sagen, mir hat an deinem Aufsatz gut gefallen, das, so mussten wir immer anfangen. Und dann durften wir erst drauf rumhacken, sozusagen. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Also wenn jemand negativ kritisiert wird, dann immer erst vorher, ich fand's super, wie du, das haben wir natürlich total schnell abgehackt immer. Also ich fand's super, dass du irgendwie alle, dass so viele Figuren auftauchen, aber es war total schwer, wie hat man überhaupt das? Ne? Ja, aber zeigt zumindest, also diese beiden Seiten sind wichtig. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als Geschichten von Eltern, die denen nichts recht und nichts gut war und die alles so kritisiert haben. Das gibt's natürlich auch.
Absolut. Ja, wir hatten auch eine Veränderung wahrgenommen, wenn wir jetzt mit unseren Fitnessjugendlichen gesprochen haben. Und Tim, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Feedback bzw. die Rückmeldungen hatten wir damals noch nicht, so inklusive mir. Bei mir ging es langsam los mit Social Media, aber jetzt gibt's Feedback und Rückmeldungen durch den Filter der digitalen Blase. Auch ganz spannendes Thema, dass ich, wenn ich öffentlich Sachen poste, Feedback praktisch von der ganzen Welt empfangen kann, aber auch kritisiert werde von einer großen Gemeinschaft. Und das zu verarbeiten im Sinne eines Shitstorms oder von Online-Mobbing, gibt's ja genügend Fälle, wo das passiert, ist eine neue Ebene der Feedback-Kultur mit Blick auf junge Menschen.
Genau, ja, genau. So, vielleicht das als Uber-Beispiel nur eins davon. Also im digitalen Zeitalter, das sagte ich eingangs ja auch schon, sind wir tatsächlich in einer Gesellschaft des Überfeedbacks, ne? Und auch des Aufweichens oder Feedback, wo es dann sehr gezielt auf Körperlichkeit dann geht, wo man sagen, das ist nicht ein Bereich, der jetzt für Jugendliche so stark im Feedback stehen sollte und ähnliches. Also wir haben einen sehr wichtigen Bereich, um den man sich, und das macht ihn jetzt vielleicht auch für den Kontext Schule interessant, mal besonders kümmern könnte. Da möchte ich jetzt gerne hin, aber vielleicht sollten wir noch der Vollständigkeit halber mal über Feedback-Methoden sprechen. Also ganz kurz hatten wir eben gesagt, also ich kann selbst über Achtsamkeit, über meine Sinneswahrnehmung Feedback einholen. Aber es geht natürlich auch über Personen, es geht auch technisch. Also Biofeedback ist ja beispielsweise so ein Thema. Also was ich alles über meinen Körper an Biodaten erheben kann, das ist ja nochmal ein ganz eigener, sportrelevanter Feedback-Bereich. Variables sind da ein Thema, die mir unwahrscheinlich viel feedbacken, rückkoppeln, was ich mache. Oder bei uns war ja ein tolles Projekt auch zum Video-Feedback mit Befunden, dass das also Studierenden unglaublich helfen kann, sich selbst eben dann auf dem Bild zu sehen, auf dem Film zu sehen und einer Normform sich dann eben besser anzunähern.
Absolut. Und einen Punkt möchte ich gerne noch einwerfen, weil wir den natürlich auch im Sportunterricht immer diskutieren, das sogenannte Prozessfeedback. Das heißt, wie hat man sich über einen Zeitraum, über eine Zeitspanne denn entwickelt im Sinne eines, man könnte sagen, Growth Mindset. Ich bin gewachsen, ich bin fähig, Lernen als Prozess zu verstehen und nicht vielleicht als Talentfrage, ist pädagogisch für den Sportunterricht natürlich sehr wertvoll.
Und die Unterscheidung, die wir auch vielleicht unter Vollständigkeit halber nennen sollten, also Feedback-Zeitpunkte, also während der Aktion, kann reinrufen, ne? Ist ja im Sport klassisch, also ein Boxkampf hat immer ein direktes Feedback, wenn du dir mal die Trainersituation dann anguckst, ne? Dauerhaftes Feedback, ich war beim Bodybuilding auch, direktes Feedback, welcher Muskel da rausgedrückt werden soll, als ich meine Schwester damals begleitet habe, oder halt eben Feedback, das haben wir, glaube ich, jetzt meistens im Hinterkopf gehabt, Feedback danach, also nach einer Aktion, und das wäre auch nochmal eine Unterscheidung, und natürlich machen wir beides und wir können hier heute nicht so tief reingehen, um jetzt wirklich im Schulkontext so alle Feedback-Varianten durchzugehen, aber ich hätte ein paar wichtige Punkte mitgebracht. Haben wir denn noch genug Zeit, jetzt mal in den Sportunterricht zu gehen?
Da Christian, gehen wir gerne auf alle Fälle rein. Ja. Ich würde gerne noch einen Punkt kurz davor schieben, weil der ist gerade noch so ein bisschen vakant. Wie gehen wir denn dann mit Feedback um? Weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wie ich denn dann Feedback auch verarbeite. Und ich habe es eben schon einmal angesprochen, die für mich unglücklichste Art und Weise ist, aus einer emotionalisierten Situation auf Feedback zu reagieren. Und da hat mir ein damaliger Coach, sage ich jetzt mal, der mich betreut hat als Schiedsrichter, so einen, ich sag mal, einen umgangssprachlichen Leitsatz mitgegeben. Zuallererst ist Feedback wie ein Flohmarkt. Du gehst hin und guckst dir mal alles an, was dir angeboten wird, und nimmst dir das mit nach Hause, was dir passt. So. Und dann hinkt allerdings das Flohmarktbeispiel ein bisschen, weil dann zu Hause denkst du nochmal einen Tag später in Ruhe drüber nach und dann entscheidest du, was du behältst. Mhm. Deshalb hinkt der Flohmarkt, weil es nicht zurückbringen kann. Aber er meint, dann wirfst du es weg. Ja, aber diesen Tag darüber nachdenken, aus emotionalen Situationen heraus, was das in meinem Leben schon mir, sage ich auch ganz ehrlich, für ungerechtfertigte Reaktionen erspart hat, sage ich ganz ehrlich, habe ich ganz klar und aktiv wahrgenommen, dass man Feedback mit ein bisschen Abstand verarbeiten sollte.
Das muss ich mit Sicherheit noch lernen. Da hast du vielleicht über deine Schiedsrichtertätigkeit auch bestimmte Kompetenzen, die mir noch fehlen. Ich habe es manchmal zuletzt auch in Sitzungen gehabt, wo ich gemerkt habe, ich kriege jetzt Feedback auf ein Verfahren zum Beispiel, das ich platziert habe direkt und will und muss aber auch direkt darauf reagieren und bin dann auch ein bisschen zu emotional drin. Und da würde mir so eine Ruhe gut tun. Auch wenn es nicht immer möglich ist, dann zu warten im Grunde. Ne? Aber ich weiß, wo die Gefahr liegt beim Feedback, ist, dass man mit Emotionen an die Lösung geht, ne? Und dann auch so verharrt, ne? auf seiner Meinung auch beispielsweise, ne? Und sich nicht ändern möchte. Das ist nicht leicht.
Gut, Tim, man muss auch dazu sagen, dass selbst wenn ich auch schon mal einen Tag über Feedback drüber nachgedacht habe, bin ich auch nach einem Tag immer noch der Meinung gewesen, was ein Quatsch. Also das kann natürlich auch sein, dass dir dann Sachen präsentiert werden, wo du nach 2-3 Tagen immer noch denkst, was war das denn? Also völliger Nonsens. Und das ist auch okay, wenn man diese Entscheidung dann trifft, dann schärft das eigene Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis und sagt, okay, habe ich drüber nachgedacht, komme ich einfach nicht überein. Oder bist du ein sehr Kompromiss?
Nein,
bist du ein sehr kompromissliebender
absolut,
Mensch?
Absolut, absolut. Ja. Das ist ja die Frage. Also Feedback kann ich ja auch ignorieren. Ich kann ja sagen, ich bin mir so sicher, dass das, was ich mache, hier richtig ist. Da gibt es ja auch Mythen über große Entdecker, die vielleicht so agiert haben. Ne?
Ich finde, ignorieren nicht das richtige Wort. Ja. Ablehnen.
Ablehnen,
oder
ja.
die Empfehlungen ablehnen. Weil ignorieren hast du es ja nicht.
Ja.
Du denkst drüber nach.
Ja. Ja.
Aber entscheidest dich dann aktiv dagegen. Nein, das ist nicht mein Weg.
So Christoph Kolumbus, das geht nicht. Bleib hier. Du hast schon mit den Schiffen da so viel Mist gewonnen. Nein, ich will da. Weißt du, das sind so Mythen zu sagen, das Feedback interessiert mich eigentlich nicht. Das sind ja auch so maskuline Mythen im Grunde, die ich auch an mir merke. Ey, man muss auch im Grunde so seinen Weg gehen und harzern. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie sehr macht man sich dem gesellschaftlichen Feld passend, damit das auch für andere nicht zum Leid führt sozusagen. Ne? Und insofern kann das sein, dass man richtig ist mit seinem Verhalten, trotzdem auf das Feedback eingeht, weil man merkt, okay, ich komme damit jetzt leider in dieser sozialen Situation so nicht weiter. Ich muss es ändern für die Beziehung.
Und Tim, das große Problem, und jetzt möchte ich nicht weltpolitisch werden, aber das große Problem ist, wenn man sich eine Position, naja, nennen wir es mal, erarbeitet hat, whatever, oder in einer Position
erkauft
ist,
hat.
Ja. Das kann jetzt jeder mit einer Vokabel seiner Wahl füllen, wo jede Handlung, die man tut, ausschließlich positiv gefeedbackt wird.
Genau.
Aufgrund der Position und aufgrund der Vorteile, die andere, die feedbackenden Personen auf Grundlage dieses Feedbacks erwarten. Das kann jetzt jeder mit einer politischen Situation der Welt füllen. Ich glaube, da gibt es mannigfaltige Beispiele, die das bestätigen würden.
Also Feedback in Machtdifferenzialen, das ist durchaus auch was für den Sportunterricht interessant ist, denn auch Sportlehrkräfte brauchen Feedback von ihren Schülern. Den Punkt würde ich jetzt gern in die nächsten, Christian, wie viele Minuten haben wir denn jetzt noch?
11.
Gut, den Punkt würde ich in den nächsten 11 Minuten mitnehmen, wenn wir mal jetzt in die Schule, in den Unterricht und das Thema Feedback gehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man den Punkt gleich am Anfang platzieren sollte, vielleicht bleibt man erstmal da, wo wir sind. Mir ist nur wichtig, also Feedback im Sportunterricht ist beides. Schüler auf Lehrkräfte, Lehrkräfte auf SchülerInnen. So ganz klassisch so. Und dann haben wir noch mehrere Felder, also ne, auf die Schülerinnenschaft steht im Fokus Sozialverhalten, steht im Fokus personale Entwicklung, steht im Fokus Bildungserfolg, stehen Erziehungsziele und irgendwo auch die motorische Entwicklung, ne, die motorische Realisation. Aber es sind halt sehr, sehr viele Thematiken, auf die ich ein Feedback geben kann. Vielleicht bist du etwas versierter in dem Bereich, Lehrkräfte geben ihren SchülerInnen Feedback, würde ich dir den Lied mal überlassen. Wir haben Noten, ne? Wir haben Gespräche, what else, wie geht das, wie macht man das, Lehrer geben Feedback für Schüler, was weißt du darüber?
Naja, wir haben natürlich im Unterricht, grundsätzlich in der Schule, auch im Sportunterricht, kontinuierlich Feedback-Situationen. Das geht von klassischen Frage-Antwort Beispielen während eines Unterrichts. Das geht von Lob, Korrektur, Kritik während Übungsausführungen bis hin zu Abschlussbesprechungen oder Individualbenotungen. Also hier können sich Lehrkräfte natürlich nicht und dürfen sich natürlich auch nicht den einzelnen Feedback-Situationen entziehen. Allerdings können wir noch zwei Sachen unterscheiden. Es gibt Individualfeedback, also wo wirklich ein Schüler, eine Schülerin ganz konkret gefeedbackt wird. Das ist sehr wirksam, weil sich eine Person dort angesprochen fühlt. Es gibt aber auch, und das ist viel weniger wirksam, das sogenannte Gruppenfeedback, wo am Ende einer Einheit, eines Sportunterrichts in der Runde vielleicht gesagt wird, Freunde, heute richtig gut mitgemacht, ich habe euch richtig arbeiten gesehen, was auch immer man am Ende sagen möchte. Mhm. Und ja, das sind zwei Arten, die man gezielt einsetzen sollte. Wir legen allerdings, wenn ich mit meinen Studis spreche, ein hohes Maß an individueller Feedback-Fähigkeit, dort viel Wert drauf, um einzelne Schüler und Schülerinnen gezielt abzuholen.
Ja, oder Subgruppen. Also dieses Feedback an eine komplette Gruppe setzt ja voraus, dass die Gruppe sich auch als solche versteht. Also nur weil die als Notgemeinschaft jetzt in der Sporthalle stehen, das ist schon was anderes als die B-Jugend im Hockey, die vielleicht dann doch eher die Mannschaft sind, ein gemeinsames, vordefiniertes Ziel haben, so, ne? Und das ist in Schulklassen ja anders. Insofern glaube ich, dass dieses individuelle Feedback sehr wesentlich ist. Aber Lehrkräfte, die das jetzt da draußen hören, sagen, meine Güte, wie soll ich jetzt jedem Schüler da einzeln und wie und wann Feedback geben? Wie geht das denn?
Ja, das ist natürlich hier vor dem Mikrofon irgendwie einfach dahergesagt. Aber wenn wir über Unterrichten sprechen, wenn wir über Unterrichtsstrategien sprechen, sag ich immer meinen Studis, die potenzielle Lehrproben planen. Wenn wir eine Klassengemeinschaft haben, wäre es in der Doppelstunde wertvoll, wenn wir jeden Schüler, jede Schülerin zumindest einmal angesprochen haben. Wie auch immer. Der Schüler, die Schülerin muss sich abgeholt fühlen, muss sich beobachtet fühlen. Und das geht ja auch schnell in einer Art und Weise, wenn ich, gehen wir mal davon aus, wir haben Stationstraining oder irgendwas anderes und ich behalte die Übersicht und ich pick mir mal einen raus und bestätige, motiviere oder korrigiere vielleicht auch. Aber der Schüler, die Schülerin muss sich in dieser Vielzahl von Kindern beobachtet und gefeedbackt fühlen.
Ich glaube, da kann man noch über verschiedene Verfahren sprechen. Ich hatte neulich erst, ganz frisch heute erst in der Hand so ein Kartenset von Vimasu, die das sehr sensibel machen. Wer da mal nach Feedback und Reflexion nachsehen will auf der Homepage, da gibt's tolle Sachen. Und das richtet sich eher an GrundschülerInnen. Im Kartenset war immer so ein Tier abgebildet, das irgendwas macht, ein nettes Bild. Und drunter stand ein einfacher Satz, wie zum Beispiel, du hast heute richtig toll mitgemacht oder ich merke, dass du an Bewegung Spaß hast oder sowas. Das fand ich ganz schön, weil sehr, sehr viele unterschiedliche Dimensionen, wie man im Sportunterricht erfolgreich handeln kann, da abgebildet waren. Ich glaube, das ist etwas, was für Lehrkräfte sehr wichtig ist, dass sie wissen, um was geht's eigentlich da. Ne? Für manche Kinder würde man sagen, es geht eigentlich darum, dass sie sich da mal wohlfühlen. Ne? Ja. Es gibt viele Kinder, die fühlen sich eben nicht im Sportunterricht wohl, wollen, dass das vorbei ist, auch wenn man immer sagt, es ist das Lieblingsfach, gibt es Kinder, die sich da nicht wohlfühlen. Und das im Auge zu behalten, und dann ist natürlich das Feedback nicht entsprechend, kriegst es immer noch nicht hier mit dem Aufschlag beim Badminton, sondern ist das Feedback wahrscheinlich eher, ich habe gemerkt, dass du heute dich echt toll beschäftigt hast mit dem und dem Spiel, so, ne?
Das ist sicherlich auch eine Charakterfrage von einem Lehrerinnen-Lehrer-Typ. Aber ich sage, Sprache ist in diesem Zusammenhang, Formulierungen, super wichtig, weil, genau wie du eben gesagt hast, die Hockeymannschaft, die sich vielleicht als Gemeinschaft fühlt, wo auch vielleicht eine Leistungshomogenität besteht, die kann ich völlig anders ansprechen als eine leistungsheterogen, völlig differenzierte Unterrichtsgruppe.
Ja.
Da muss ich vielleicht auch mal zu einem Schüler, einer Schülerin gehen, die sportmotorisch eher zu den Schwächeren gehört und mal ganz explizit ansprechen, so natürlich jetzt in meiner Sprache, wie ich das machen würde. Das muss nicht kopiert werden, das kann so passieren. Nach dem Motto, ich habe dich heute explizit mal beobachtet. Heute, ganz ehrlich, Riesensprung nach vorne gemacht. Klappt ja schon viel besser. Mhm. Habe ich gesehen. Richtig gut. So, das heißt nicht, dass es Thema Prozess schon auf einem Level ist, wo wir vielleicht eine Top-Benotung erreichen, aber soll den Prozess, die Entwicklung wertschätzend feedbacken.
Also ich hatte, bereite gerade eine Vorlesung vor zum Thema kleine Spiele, wo es also sehr früh darum geht, Regeln gemeinsam festzulegen, auszuhandeln, gemeinsam glücklich zu spielen. Und da geht das eben sehr, sehr früh los, dass man auch Kindern Feedback dabei geben muss. Was sind sie eigentlich für SpielerInnen? Ja? Lassen sie anderen Kindern Raum? Spielt man gerne mit denen? Und ich muss wirklich davor warnen beim Feedback, so stark auf die motorische Kompetenz zu schielen, sondern es geht zunächst einmal darum, ist die Gruppe, das sind mal Grundschule, dritte, vierte Klasse, fünfte, sechste, sind die spielfähig? Mhm. Spielfähigkeit, ja. Nicht im Sinne von besonders gut Handball oder Fußball spielen, sondern klappt das mit der Gruppe?
Ja.
Sind es positive Spielpartner? Darum geht's später. Im Verein können sie machen, was sie wollen. Aber es geht später auch darum, gemeinsam irgendwo Tischtennis, Fußball zu spielen, laufen zu gehen oder Inlineskate zu fragen. Und dann ist Spielfähigkeit wichtig. Mhm. Und das muss man sehr früh feedbacken. Positiv und negativ. Ey, ich glaube, die anderen fühlen sich total wohl mit dir. Du bist hier echt in der Gruppe immer jemand, das merkt man. Es macht echt Spaß, mit dir zusammen zu sein, so glaube ich. Das ist ein Feedback, das geht gar nicht auf die Kompetenz. Mhm. Aber da geht's um Sport.
Und nach dem Spiel, der Satz, und ihr habt gewonnen, ist kein adäquates Feedback. Und ich finde es toll, habe schon viele Lehrproben oder viele Unterrichte beobachtet, wo im Anschluss die zur Sprache gekommen ist, habe ich beobachtet, war ja wirklich ein Match auf Augenhöhe. Aber können wir darüber sprechen, warum hat Mannschaft A heute die Nase vorne gehabt? Mhm. Und warum haben die das Spiel heute gewonnen? Können wir darüber sprechen, was hat gut geklappt? Und so kommt dann auch zum Thema Spielfähigkeit, weil dann vielleicht gesagt wird, die haben sich besser freigelaufen, da wurde der Ball besser und öfter gepasst. Also ganz klare Handlungen, die gegebenenfalls kopiert werden können. Das ist Feedback, was wertvoll sein kann.
Ja, aber bei solchen Themen auch, war das ein gerechtes Spiel? Ne? Hat das gut funktioniert für uns als Gruppe? War das Gewinnen und Verlieren? Lief das sauber ab? Oder haben die das zu krass abgefeiert, dass sie jetzt da gewonnen haben? Das ist sehr relevant für fünfte, sechste, siebte Klasse. Dieses Thema Siegen und Verlieren, das wirklich als eine Klasse, wo die sich nicht alle grün sind, ganz im Gegenteil, als eine Klasse, wo die sich gegenseitig auch zum Teil stigmatisieren, sowas hinzukriegen. Und das ist sehr, sehr sensibel. Deswegen nochmal, ich glaube, dass im Sportunterricht aktuell so Feedback, gutes Feedback auf Sozialverhalten extrem wichtig ist, gutes Feedback auf persönliche Entwicklung extrem wichtig ist und dass man das auch mindestens auf eine Stufe setzen muss zu dem, was das an motorischen Kompetenzen zu erlernen gibt. Das klingt jetzt wieder Vogue irgendwie und dann gibt es vielleicht Hardliner, die sagen, es ist jetzt alles hier wieder so aufgeweicht, beim Sport weiß jeder, worum es geht. Nein, bin ich tatsächlich woke an dem Punkt im Sinne von aufmerksam sein. Ich glaube, man muss woke sein, um Feedback zu geben. Das heißt ja nur wachsam zu sein, aufzupassen und zu gucken, was geschieht.
Und ich möchte noch eine sehr klare Botschaft schicken, die ich wirklich auch in meinem Leben etabliert habe, sowohl beruflich, privat, whatever, dass wir Feedback in Ich-Botschaften verpacken. Es gibt so einen internationalen Kollege von mir, der sagt immer, nobody is the owner of the truth. So. Mhm. Und das ist ein schöner Einstieg, um zu sagen, wenn ich Studenten oder wo ich auch immer in einer feedbackgebenden Rolle bin, verpacke ich das immer, für mich war das heute so. Mhm. Ich habe das so wahrgenommen, das ist mir total wichtig, um eben diese Reflexion, diese Selbstevaluierung anzuregen, dass drüber nachgedacht wird. Mhm. Und natürlich gibt's dann auch so Sachen wie, ja, Sandwich-Methode haben wir alle schon mal gehört, die wird von den meisten dann doch auch erkannt mittlerweile, dass zuerst was Gutes, was Schlechtes, was Gutes, ziemlich vorhersehbar. Aber wenn
das, wir kommunizieren... Das, was Frau Baumgart mir beigebracht hat, meinst du, ist die Sandwich-Methode?
Sandwich ist erst was Gutes, dann was Schlechtes und wir schließen mit was Gutem wieder ab. Und ich glaube, man muss wirklich Feedback trainieren. Man muss den anderen, man muss die andere Person beobachten und auch mal und ganz explizit Feedback aufs Feedback einholen.
Ja.
Jetzt konntest du damit was anfangen?
Genau, ja. Jetzt würde ich gerne mal die Kinder auch zu Wort kommen lassen, einen kleinen Turn nochmal einbauen zum Finale hin. Auch die müssen ja Feedback geben auf das, was sie im Sportunterricht erleben. Und da, finde ich, kann man nicht früh genug mit anfangen. Denn vor allem Kinder erdulden relativ viel. Das heißt, man erkennt nicht so wirklich, war das jetzt ein guter Sportunterricht? War das eine gute Stunde? Haben die sich da wohl gefühlt? Und damit habe ich in einigen Fortbildungen bereits viel experimentiert. Man kann das natürlich beobachten. Ne? Fühlen sich Kinder wohl? Wie verhalten die sich? Suchen die Nähe zu Erwachsenen noch? Man kann Gespräche führen. Da würde ich ganz kurz mal drauf eingehen, noch einen Tipp loslassen. Ich höre bei diesem Tipp immer, wenn ich ihn gegeben habe und jemand ihn ausprobiert hat, dass die Menschen zurückkommen und sagen, das hat super funktioniert. Also Feedback von jungen Menschen holt man sich nicht ein, indem man fragt, und wie hat es euch heute gefallen? So, in einem Machtdifferenzial trauen sich die wenigsten zu sagen, nee, Moment mal, es war nicht so gut und das und das so. Sondern die Frage muss lauten, warum hat es euch heute nicht gefallen? Das ist die Feedback-Frage für die Sportstunde. Dann trauen sich die Kinder natürlich zu sagen, sie gehen davon aus, es muss was nicht gefallen haben, dann kommt das Feedback. Und wenn es ihnen gefallen hat, müssen sie eine Wall durchbrechen, die dann heißt, nee, es hat mir aber gefallen. Und das ist in dem Sinne einfacher, als die Wall auf der anderen Seite durchbrechen und sagen, mir hat es nicht gefallen. Also die Frage beim Feedback muss lauten, warum hat es dir heute nicht gefallen?
Absolut, absolut.
Das ist ein Trick.
Da gibt es ja die wildesten Fragen auch zu Übungsausführungen, wenn dann gefragt wird, wer hat es nicht verstanden?
Ja,
irgendwie solche
Fragen. Also die richtigen Fragen stellen, was ich auch manchmal dann mache, ist mich auf die eher den Sport als was per se nicht gut funktionierendes darzustellen, zu sagen, okay, ich weiß, wir haben jetzt hier ein Spiel gemacht und das funktioniert auch hinten und vorne nicht. Seht ihr das etwa anders? Und dann müssen die kommen und sagen, nee, es war schon ganz gut, weil das und das. Aber ich würde erstmal so von was Skeptischem, Negativem ausgehen. Das wird dann belegt von den Kindern, das kann ich nutzen. Und für das Positive, da kommen sie schon freiwillig, weil sie wissen ja, dem Erwachsenen wollen wir ja gefallen. Der soll ja auch eine gute Stunde gehalten haben. Und dann verzichte ich noch, Christian, entschuldige, auf experimentelle Methoden, die wir ausprobiert haben mit, wir haben zum Beispiel so Stationen gehabt, da war immer so ein Hütchen, so eine Urne, die Kinder hatten grüne, gelbe und rote Chips und nachdem sie was gemacht haben, durften sie immer unentdeckt da einen Chip reinwerfen. Grün heißt, das würde ich gerne nochmal machen, gelb, ja, bin ich dabei und rot bitte nie wieder. Und überraschend, was da nämlich rauskommt, wenn man mit den Kindern mal, wenn man eine Klasse kennenlernt, vielleicht fünfte Klasse, vier Stationen aufbauen, unterschiedliche Spiele machen, feedbacken lassen, nachher mal die Münzen sich anschauen und dann weiß man was über die Klasse. Mögen die Wettkampfspiele, mögen die Austauschspiele, mögen die Fitness, ne? Mögen die vielleicht noch Rollenspiele. So. Also spannende Feedback-Methoden, immer gut.
Schön. Ich glaube, uns ist klar geworden, dass Feedback eine super wertvolle Fähigkeit ist, die natürlich in unserem pädagogischen Business unabdingbar ist und die ein lifelong learning process ist. Man kann immer sich weiterentwickeln. Es gibt tolle Literatur, hat natürlich viel auch mit der Kommunikationswissenschaft zu tun, weil wir Feedback häufig verbalisieren. Nicht immer, haben wir heute auch gelernt, aber Feedback wird häufig verbalisiert. Empathie ist ein großes Thema, um letztendlich Lernen oder Anregungen zur Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.
Kleiner Tipp für alle One and a Half Sportsman-HörerInnen. Wer nochmal ganz kompakt 80% des Wissens haben möchte, soll in Minute 45 vorspulen, wie heute hier. Wir laden am Ende gerne nochmal alles ab, was wir nicht gesagt haben, Christian. Kleines Feedback für uns.
Minute 45?
Wo sind wir gerade?
Wir sind jetzt bei einer Stunde.
Oh Mann. Da geben wir uns gleich mal ein Feedback.
Feedbacken wir uns gleich mal.
Heute hat mir gut gefallen, Punkt.
Genau, weil Tim, du bist dran. Ich hoffe, du hast vorbereitet, wir haben wieder nicht gesprochen.
Klar.
Du berichtest jetzt noch am Ende über unseren Episodentitel zur Februarfolge.
Ja, das heißt Ende, Deckel drauf jetzt auf Feedback, gar nichts mehr und einfach nur der Episodentitel ist ziemlich einfache Sache, wird in die Karten spielen, passt zur Saison und heißt ab auf die Piste, Wintersport in Studium und Schule.
Ah, wow, okay, passt richtig gut, weil kurz danach gehen unsere Studis in den Schnee.
Und Olympiade.
Ah, perfekt.
Olympische Spiele,
Ja, wir können auch leicht ausklingen, wenn du magst. Ja.
Wenn die Stunde rum ist, ist die Stunde rum. Wir wollten uns ja eigentlich mal Feedback geben, aber ich habe mich jetzt ein bisschen leer gefeedbackt. Also für mich muss es keinen großen Ausklang geben. Ich habe mich leer gesprochen mit dir. Ich fand es heute sehr angenehm und auch wirklich haben uns gut die Kugel hin und her geschoben. War ich sehr zufrieden, höre ich mir gerne nochmal an.
Auf jeden Fall. Und ich muss das ja sowieso machen, wenn ich den ganzen Kram hier master.
Ja. Ach, Werbung wollte ich noch machen. Wer bis hierhin durchgehalten hat, weil es hieß in einem neuen Podcast, man kann dem Bindel und dem Teils gar nicht so lange zuhören. Wer es aber doch geschafft hat, kann zur Belohnung jetzt den sportwissenschaftlichen Espresso hören, der aus Marburg kommt von Martin Giese und Matthias Hoppe. Finde ich eine tolle Idee, so kurze Einheiten. Ich glaube, sie wollen so 8 Minuten machen und der Teaser ist schon draußen, also da auch gerne mal reinhören. Wir sind ja keine Konkurrenten, sondern Freunde.
Natürlich, und ich habe schon gehört, man soll das nach einem Espresso nach dem Mittagessen, so wie ich das verstanden habe, schönes Format. Alles Gute wünschen wir da natürlich.
Genau.
Und dann sagen wir, das war One and a Half Sportsman.
Ihr hattet viel Interesse und wir haben euch
gefeedbackt.
Gefeedbackt, dass es sich lohnt zuzuhören.
So nämlich.
Genau.
Ja. Mein Name ist Christian Theiß.
Meiner ist Tim Bindel.
Ciao, ciao.
Tschüss.